Folge 3: Körper und Geschlecht.
Ein Stadtteilcafé, ein Hörsaal an der Oldenburger Uni und Stripclubs in Computerspielen. Klingt nach sehr unterschiedlichen Orten? Sind es auch. Und trotzdem haben sie einiges gemeinsam. Was genau? Das erfahrt ihr in der heutigen Folge von Interspace, dem Podcast, in dem Räume wahr werden. Ich bin Salome Hein und präsentiere euch heute Räume, die mit Körpern und Geschlechtern zu tun haben. In der letzten Folge drehte sich ja alles um physische Räume. Den Tierfriedhof, die Landart, den Friedwald. Heute beschäftigt sich der erste Beitrag mit virtuellen Räumen, genauer sexualisierter Raum in Computerspielen. Ein Beitrag von Hannah Torun.
Es ist dunkel und es regnet stark. Ein Mann geht durch eine Gasse. Er läuft auf ein Gebäude zu, an dem eine auffällige rote Leuchtreklame angebracht ist. Zwei finstere Typen flankieren den Eingang. Er tritt unauffällig an ihnen vorbei in den dahinterliegenden Flur. Gedämpfte Musik ist zu hören. Er schreitet selbstbewusst durch den langen, eng mit Bildern behängten Gang. Als er endlich ans Ende gelangt, stößt er kräftig die Doppeltür auf. Sofort erklingt ohrenbetäubende Musik. Das blitzende Licht blendet ihn. Überall stehen Menschen eng aneinander gedrängt. Der Blick klärt auf und ist nun direkt auf die Bühne gerichtet. Vier Frauen bewegen sich im Takt der Musik, begleitet von den lauten Zurufen der anwesenden Gäste. Was passiert in dieser Geschichte? Wahrscheinlich wird nicht sofort deutlich, dass es sich um die Beschreibung von einer Mission des Computerspiels Hitman Absolution handelt. Nämlich jener, in der der Protagonist Agent 47 den Wixon Club betritt. Auch wird nicht sofort klar sein, dass es sich um einen Stripclub handelt, obwohl einige Elemente genannt werden, die darauf hinweisen könnten. Worauf möchte ich also mit dieser Geschichte hinaus? Ich möchte zeigen, dass auch mit kulturellem Vorwissen um sexualisierten Raum und auch dann, wenn bestimmte typische Elemente dieser Räume angedeutet werden, der Raum in der Erzählung nicht unbedingt direkt als sexualisiert lesbar ist. Worum geht es nun also genau in meinem Projekt? In meinem Einzelprojekt gehe ich der Frage nach, wie es dazu kommt, dass bestimmte Räume in Computerspielen sexualisiert wahrgenommen werden. Also etwa, welche Dinge gehören in einen solchen Raum? Welche Personen sind in dem Raum und was tun sie? Ist es das überdimensionale Schild am Eingang, zusammen mit dem roten Licht? Oder doch die leicht bekleidete Tänzerin an der Stange? Diesen Fragen habe ich mich angenähert, indem ich mir Räume in 8 verschiedenen Computerspielen ganz genau angesehen habe. Es handelt sich hierbei um Spiele unterschiedlicher Genres aus dem Zeitraum von 1996 bis 2012. Mein Ansatz, um diese Spiele zu untersuchen, ist autoethnografisch. Ich habe die Spiele also selbst gespielt, mich dabei beobachtet und die Ergebnisse stützen sich auf meine eigene Wahrnehmung und Interpretation. Selbstverständlich komme ich bei dieser Methode nicht darum herum, mich permanent selbst zu hinterfragen. Wie nehme ich Dinge warum wahr? Aus welcher Position heraus untersuche ich die Spiele überhaupt? Und warum habe ich die Räume, die ich untersuche, überhaupt erst ausgewählt? Zu dieser ständigen Selbstreflexion gehört auch, meine eigenen Erwartungen an den Raum und meine Reaktionen darin zu untersuchen, die ich jeweils in einem Audiokommentar verewigt habe. Hier einige besonders repräsentative Beispiele.
So.
Oh mein Gott.
Ach ja.
Geil.
Oh Gott, ich bin gerade voll reizüberflutet irgendwie.
Oh Gott, übel. Ich habe keine Ahnung, wo ich lang gegangen bin. Ich habe keine Ahnung, wie ich hingekommen bin.
Oh.
Und nein, ich glaub's ja nicht.
Okay, die Musik ist weird.
Oh Gott.
Oh Gott, da muss ich das Spiel der Hölle ja noch weiter.
Oh Gott, das ist so schlecht. Und
was
schlecht.
Alter,
diese Steuerung. Die Röhre.
Die Röhre. Was ist der dümmste Name? Die Röhre.
Was habe ich also herausgefunden? In jedem Fall lässt sich sagen, dass es kein Patentrezept gibt, um einen gelungenen sexualisierten Raum in Computerspielen zu schaffen. Ich habe festgestellt, dass ein virtueller Raum erst zu einem sexualisierten virtuellen Raum wird, wenn ganz unterschiedliche Faktoren erfüllt werden. Diese Faktoren habe ich in 5 Kategorien bündeln können. Die erste Kategorie ist der Eingang. Die zweite der Übergang von öffentlichem zu privatem Raum. Die dritte Kategorie befasst sich mit den Figuren im Raum und deren Handlungen. Die Kategorie Atmosphäre betrifft das Sounddesign, Lichteffekte und die Farben. Und die letzte Kategorie die materiellen Dinge, die in den Räumen aufzufinden sind. Diese 5 Kategorien funktionieren jedoch nicht wie die Zutaten eines Rezepts. in dem eine ganz bestimmte Menge von Mehl, Butter und Milch hinzugefügt werden muss, um den perfekten Kuchen zu erhalten. Vielmehr ist es so, dass zum einen immer unterschiedlich viel von den einzelnen Zutaten hinzugefügt wird, zum anderen am Ende aber trotzdem nicht immer automatisch ein Kuchen dabei herauskommt. In anderen Worten, der sexualisierte Raum ist nicht nur die Summe seiner Zutaten, sondern es ist auch wichtig zu berücksichtigen, wie sich diese gegenseitig ergänzen, beeinflussen und bedingen, damit es am Ende auch schmeckt. Sehr überrascht hat mich, wie wichtig der Sound in den Räumen ist. Aus diesem Grund und weil es mir hier besonders passend scheint, würde ich mich hier gerne auf den Aspekt des Sounds als Unterkategorie der Atmosphäre im Raum konzentrieren. Wie die Bauten in der Architektur sind auch Computerspielwelten bis ins kleinste Detail geplant und durchdacht. Im Gegensatz zur Architektur haben die DesignerInnen in Computerspielen jedoch die absolute Kontrolle über die von ihnen gestalteten Räume. Denn in der virtuellen Welt gibt es keine bereits vorhandenen Umweltfaktoren, die die Soundkulisse beeinflussen könnten, wie beispielsweise ein Echo, das Knistern von Laub auf dem Boden oder Vogelgezwitscher. Alles muss mit einem komplett eigenen neuen Sounddesign erschaffen werden, um so eine bestimmte Atmosphäre in den Räumen vermitteln zu können. Das Sounddesign und die Musik in Computerspielen erzeugen die räumlichen Gegebenheiten also mit. Sie bilden dabei einen eigenen akustischen Raum innerhalb des virtuellen architektonischen Raumes. Welche akustischen Elemente tragen also dazu bei, einen sexualisierten Raum zu kreieren? In den untersuchten Räumen hielten sich in der Regel neben der steuerbaren Spielfigur weitere Figuren auf, die in regelmäßigen Abständen, wie im Selbstgespräch, einen Satz von sich geben.
Wie wär's? Wir beide, eine Flasche Tequila und ein billiges Hotelzimmer?
Das Tanzen macht mich ganz feucht. Überall.
Was für ein großes Schwert ihr habt.
Diese Aussagen können als ein zentraler Bestandteil der Klangkulisse verstanden werden und sind gerade hier besonders wichtig, da sie verdeutlichen, um welche Art von Raum es sich handelt und welchen Aufgaben die Sprecherinnen nachgehen. So können beispielsweise Machthierarchien zwischen den Figuren etabliert werden. Ein weiteres Beispiel. Häufig ist in den Räumen im Hintergrund ein leises Stimmengewirr zu vernehmen, wobei meist nicht eindeutig ist, woher dieses kommt. Denn weder akustisch noch visuell ist eine Quelle auszumachen. In den Räumen, die ich untersucht habe, war besonders auffällig, dass häufig eine oder mehrere weibliche Stimmen deutlich herausstechen, wie dieses Beispiel aus Mass Effect zeigt. Diese Betonung und Hervorhebung des weiblichen Lachens ruft Assoziationen mit klassischen Darstellungsweisen von Bordellen hervor, wie zum Beispiel im Film. Es kann ebenso wie ein Feuerprasseln oder ein leises Gläserklirren als ein Element verstanden werden, das den Eindruck eines intimen Raumes verstärkt. Ein lautes weibliches Lachen wird in diesem Raum scheinbar nicht gesellschaftlich sanktioniert. Alle können sich quasi schamlos so äußern, wie sie gerne möchten. Ähnlich lässt sich die Verwendung von weiblichem Stöhnen auslegen. Im eben gehörten Beispiel aus Mass Effect ist vielleicht schon aufgefallen, was das Folgende aufs Omikron verdeutlichen soll. Das Stöhnen ist in beiden Beispielen ein fester Bestandteil der Musik im Raum. Jedoch wird es nicht nur auf diese Weise verwendet. Man stelle sich vor, man läuft im Computerspiel ganz unbedarft in einen Raum und hört diese Geräusche. Hier im Beispiel aus Fallout New Vegas erklingt das Stöhnen in einem Raum, in dem sich keine einzige weitere Figur aufhält. Es wirkt also zunächst etwas befremdlich und deplatziert und es stellt sich die Frage, woher kommen die Stimmen? Sie können in diesem Fall als ein atmosphärischer Hinweis auf das, was nicht sichtbar ist, gedeutet werden. Der sexuelle Akt wird nicht explizit gezeigt, sondern nur klanglich angedeutet. So wird der Eindruck verstärkt, als Protagonistin in eine Privatsphäre oder in eine Tabuzone vorzudringen. Es entsteht ein voyeuristischer Eindruck auf der auditiven Ebene. Die Verwendung von Stöhnen scheint jedoch auch insgesamt ein eher plakativer Hinweis auf die Art des Raumes zu sein. Es ist also ein eindeutiges Stilmittel, um zu transportieren:
Achtung, dieser Raum hat etwas mit Sex zu tun.
Es zeigt sich also, die Musik und die Sounds transportieren Stimmung und Atmosphäre, um in das Spiel eintauchen zu können. Die gewählten Geräusche, die Nutzung von bestimmten Sounds und Effekten, aber auch musikalische Stilmittel gehören zu den zentralen Zutaten eines virtuellen akustischen Raumes, Dieser wiederum ist ein wesentlicher Faktor, um bestimmte Computerspielräume als sexualisiert wahrnehmen zu können. Die klangliche Dimension wird also hier funktional eingebettet. Und zum Schluss, wie lief das Ganze so? Mir war zwar von Anfang an klar, dass es im Laufe der Forschung auch einige Probleme geben würde, dass mein Geduldsfaden aber auf eine solche Zerreißprobe gestellt würde, damit hatte ich wirklich nicht gerechnet. Denn in nahezu jeder Forschungsphase gab es unzählige technische Probleme. Aber auch mich immer wieder hinterrücks überfallende Deadlines und einige theoretische Irrungen und Wirrungen haben mich sehr viel Zeit und Nerven gekostet. Ich denke aber, eins wird deutlich. Halte durch ist nicht ohne Grund eine zentrale Formel in der ethnografischen Forschung. Es lohnt sich. Die eben genannten Beispiele für die Unterkategorie Sound machen es schon deutlich. Das komplexe Geflecht an Faktoren, das einen Raum zu dem macht, was er ist, lässt sich nicht einfach in wenigen Worten erklären. Was ist überhaupt ein Raum? Je mehr ich mich mit dieser Frage beschäftige, desto weniger habe ich das Gefühl, sie jemals beantworten zu können. Zum Weiterforschen ist hier auf jeden Fall noch viel Raum.
Sexualisierter Raum in Computerspielen. Hanna Torun berichtete über ihre Forschungserfahrung. Als sie ihre Idee vor knapp einem Jahr das erste Mal in der Forschungsgruppe vorstellte, dachte ich, das macht bestimmt Spaß, für eine Forschung stundenlang dem eigenen Hobby nachgehen. Aber Hanna hat mich eines Besseren belehrt. Natürlich macht das Spaß, aber als Forscherin ist man dann auch sehr stark Teil der eigenen Forschung. Das ist auch der Fall im nächsten Beitrag, doch darin geht es nicht um Freizeitbeschäftigung, sondern um die Universität. Kein Platz für Dicke? Unerwünschte Körper an der Universität. Darum geht es im Beitrag von Mareike Sprock.
Quietscht dieser Stuhl eigentlich immer so? Oder liegt das an mir? Ist wohl schon mal einer der Stühle zusammengebrochen? Diese und andere Fragen habe ich mir während meines Studiums an der Uni Oldenburg mehr als einmal gestellt. Aber nicht in allen Räumen, sondern vor allem im Hörsaal des Gebäudes A14. Dort gibt es lange Reihen mit Stühlen und Tischen, die heruntergeklappt werden müssen. Dieser Raum war Ausgangspunkt meiner Forschung, die sich mit Fragen rund um die räumliche Gestaltung der Vorlesungssäle an der Uni Oldenburg beschäftigt. Es geht auch darum, danach zu fragen, welche Körper und Menschen hier Platz finden oder erwünscht sind und welche wiederum nicht. Ich bin aber nicht die Erste, die sich dafür interessiert, wie sich die Gestaltung von Bildungseinrichtungen auf dicke Körper und Personen auswirkt. Die AutorInnen Ashley Hattrick und Derek Attig haben sich zum Beispiel damit beschäftigt, wie dicke StudentInnen an einer amerikanischen Uni durch die Möblierung dort in ihrem Studienalltag eingeschränkt werden. Sie sprechen sogar von physischem Schmerz und Scham. Davon ausgehend wollte ich herausfinden, ob diese Problematik auch an der Uni Oldenburg relevant ist. Das hat auch damit zu tun, dass ich mich selbst als dick beschreiben würde und mir oft die zu Beginn genannten Fragen gestellt habe. Für meine Forschung habe ich teilnehmende Beobachtungen in den Hörsälen der Gebäude A14, A7 und A11 durchgeführt. Ziel dabei war es zu beobachten, ob die Studierenden in den ganz alltäglichen Vorlesungen Probleme mit den Möbeln im Hörsaal haben. Mein Fokus lag dabei auf dicken Personen, weil sie, das war meine These, mehr Probleme damit haben würden. Außerdem habe ich zwei Interviews durchgeführt, um die Perspektive von betroffenen Personen selbst aufzugreifen. Zusätzlich habe ich auch in relevanter Literatur recherchiert, zum Beispiel in DIN-Norm oder der Baugeschichte der Uni Oldenburg. Ich verstehe meine Analyse als Teil der Fat Studies, die bisher vor allem im englischsprachigen Raum bekannt sind, aber auch in Deutschland immer wichtiger werden. Sie beschäftigen sich unter anderem damit, wie Körpergewicht und gesellschaftliche Privilegien zusammenhängen. Diese Beschäftigung mit Privilegien führt auch dazu, zu untersuchen, wo und in welchen Räumen Ausschlüsse von dicken Personen existieren. In meinem Fall ist das die Universität mit ihren Hörsälen. Das Wort Raum ist bereits ziemlich oft gefallen. So eindeutig und unkompliziert eine Definition von Raum im Alltag ist, so unterschiedlich und abstrakt ist sie oft auf der wissenschaftlichen Ebene. In diesem Kontext bedeutet Raum für mich eine, Zitat, Synthese von sozialen Gütern, anderen Menschen und Orten, in Vorstellungen, durch Wahrnehmungen und Erinnerungen, aber auch im Spacing durch Platzierung, bauen, vermessen, errichten jener Güter und Menschen an Orten in Relation zu anderen Gütern und Menschen. Räumliche Strukturen sind eine Variante gesellschaftlicher Strukturen. Zitat Ende. Das ist nicht etwa meine eigene Definition, sondern die von Martina Löw aus ihrem Buch Raumsoziologie von 2001. Mir ist wichtig, dass sowohl die Bedeutung von Menschen und Gesellschaft als auch die Bedeutung von materiellen Dingen herausgestellt wird. Mit Gertrud Lehnert möchte ich hinzufügen, dass sich Raum durch menschliches Handeln, wozu auch Wahrnehmung zählt, konstituiert. Umgekehrt wirken Räume auf das Handeln und die Gefühle zurück. Hier wird außerdem darauf eingegangen, wie wichtig Gefühle für die Konstruktion von Räumen sind. Was habe ich nun herausgefunden? Eine der wichtigsten Erkenntnisse war für mich, dass dicke Studierende an der Uni Oldenburg in ihrem Alltag eingeschränkt sein können. Diese Einschränkungen entstehen hauptsächlich dann, wenn sich andere Personen im Hörsaal oder Seminarraum aufhalten und diese Räume zu eng gestaltet sind. Die Wirkung der Möblierung wird durch Menschen verstärkt und andersherum genauso. Ich möchte nun erläutern, wie ich zu diesen Ergebnissen gekommen bin, was ich im Hörsaal beobachtet habe und was mir meine InterviewpartnerInnen erzählt haben. Während meiner Beobachtung im Hörsaal habe ich mich an eine Situation aus meiner Schulzeit erinnert und mir folgende Gedanken notiert, die sich auf meine Gefühle konzentrieren. Vorhin habe ich über das Sitzen in fremden Vorlesungen nachgedacht und mir ist aufgefallen, woran mich das Gefühl erinnert. Ich bin in der Oberstufe des Gymnasiums und bin mit dem Seminarfach hier in der Uni, um die BIP kennenzulernen. Ich laufe über den Campus und bin fest davon überzeugt, dass alle wissen, dass ich nicht hierher gehöre. So fühle ich mich während der Forschung, wenn ich in die Hörsäle komme, auch nach 11 Semestern Studium. Ich frage mich auch immer noch gelegentlich, ob schon mal ein Klappsitz abgebrochen ist. Als ich diese Aufzeichnungen nach einiger Zeit erneut angeschaut habe, war ich recht erschrocken, wie unwohl ich mich im Hörsaal fühle. Auch die Angst vor einem abbrechenden Stuhl ist eine immer wiederkehrende Vorstellung. Ich fühle mich fehl am Platz und das im wahrsten Sinne des Wortes. Aus der DIN-Norm für Möbel in Bildungseinrichtungen lässt sich schließen, dass solche Sitze mit einem Gewicht von ca. 200 Kilo getestet werden. Was ist also mit Leuten, die mehr als das wiegen? Diese Frage bleibt unbeantwortet. Die Angst vor versagenden Stühlen kennt auch meine Interviewpartnerin, die erzählte:
In den Hörsälen hatte ich mal das Problem, dass mein Stuhl mega geknatscht hat. Und der knatscht natürlich umso mehr Gewicht da drauf ist. Und ich mich irgendwie so gar nicht mehr bewegen konnte. Und jedes Mal, wenn ich mich bewegt habe und es geknatscht hat, na, da war es halt klar. Also, es knatscht wegen der dicken Person. Nicht, dass dieser Stuhl einfach schon eh marode ist und bei jedem knatscht. Also, und da war dann wirklich irgendwann so im Laufe der Vorlesung war es dann so, hoffentlich ist die gleich vorbei, weil mir tun gerade einfach mal alle Muskeln weh, weil ich mich nicht mehr bewegen kann. Und man dann total verkrampft sitzt.
Hier zeigt sich auch, dass die räumliche Anordnung im Vorlesungssaal oft problematisch ist und dickenfeindliche Selbstannahmen verstärken kann. Obwohl ich den Eindruck habe, dass meine Interviewpartnerin ein durchaus empowertes Verhältnis zu ihrem Körper hat, zweifelt sie zunächst an sich selbst, wenn die Möblierung nicht ihren Bedürfnissen entspricht. Beide Personen, mit denen ich gesprochen habe, haben einige unangenehme Situationen an der Universität und auch im sonstigen Alltag erlebt. Diese bereits erlebte Diskriminierung bleibt lange im Hinterkopf und sorgt dafür, dass sie potenziell unangenehmen Situationen lieber aus dem Weg gehen. Meine zweite Interviewpartnerin schilderte:
Überlegungen und entsprechendes Verhalten zu den Raumsituationen nehmen auch viel Platz ein, da permanent bestimmte Ängste vorhanden sind. Zum Beispiel bin ich grundsätzlich 15 Minuten vor Beginn einer Veranstaltung da, um mich dann nicht vor allen Anwesenden zum letzten freien Platz durchdrängeln zu müssen. Wenn ich aufgrund von Busverspätungen nachträglich in eine Veranstaltung kommen müsste, gehe ich nicht hin, weil der Gedanke, in den Raum zu kommen, während alle einen angucken und sich dann noch durch die Stuhlreihen quetschen zu müssen, unerträglich ist.
Die Erfahrungen meiner InterviewpartnerInnen zeigen, dass dicke Studierende in ihrem Studienalltag eingeschränkt werden. Und es wird ganz deutlich, dass alles funktioniert nur, wenn Menschen und enge Räume aufeinandertreffen. Beides wirkt aufeinander und konstruiert sich wechselseitig. Mir ist es wichtig, sichtbar zu machen, welche Probleme dicke Studierende mit verschiedenen Räumen an der Universität haben. denn wer kann schon aktiv eine Vorlesung mitverfolgen, wenn der Tisch zum Mitschreiben nicht heruntergeklappt werden kann? Und wer möchte gerne in einen Seminarraum kommen und Angst davor haben, aufgrund seines Körpers eine unangenehme Situation zu erleben? Spannend wäre es, noch mehr darüber herauszufinden, mit mehr Menschen über ihre Erfahrungen zu sprechen und über alternative Raumgestaltungskonzepte nachzudenken. Es gibt also viele spannende Anknüpfungspunkte, die dazu einladen, weiterzuforschen.
Eine Einladung zum Weiterforschen über Dicksein an der Uni von Mareike Sprock. Es sprach Merle Bülter. Durch Mareikes Forschung habe ich einmal mehr verstanden, wie unterschiedlich Menschen Räume erleben, je nachdem, wie diese Räume für sie beschaffen sind. Das wird in diesem Podcast Folge für Folge immer deutlicher. Raum ist nichts Statisches, Gegebenes, Natürliches, sondern Raum entsteht erst durch Konstruktion, erhält Bedeutung durch Zuschreibungen derer, die ihn erleben. Das zeigt auch der dritte Beitrag in dieser Folge. Ein Stadtteilcafé als interkultureller Frauenraum. Tanja Serjukova berichtet. Es spricht Annemarie Arnold.
Migration. Sie macht auf besondere Weise den Unterschied sichtbar, so Ingrid Hildebrand, zwischen denen, die gehen und denen, die bleiben. Zwischen denen, die kommen und denen, die schon immer da waren. Zwischen Männern und Frauen, zwischen Frauen und Frauen. Migration sprengt und zieht gleichzeitig Grenzen. Sie nimmt Vertraute, bekannte Räume weg und schafft neue, wildfremde, aber vielversprechende. Migration kann nicht ohne Raumbezug gedacht werden. Erst recht nicht dann, wenn es um migrierte Frauen geht. In vielen Kulturen sind Räume für Frauen deutlich abgegrenzt vom öffentlichen Raum, der meist besonders von Männern besetzt ist. Durch Migration werden die für migrierte Frauen zu nutzenden Räume noch mehr eingeengt. Während sich Männer inzwischen ihre eigenen Grenzräume wieder geschaffen, Tee- und Clubhäuser, auch Moscheeräume eingerichtet haben, haben die Frauen bisher keinen Ersatz für ihre verlorenen Räume gefunden. So zumindest Viktoria Walz. Einen gewissen Ersatz für diese verlorenen Räume bietet das Stadtteilcafé im Treffpunkt Gemeinwesenarbeit Bloerfelder-Eversten im Kennedyviertel an. Dort werden Frauenabende unter Titeln wie »Wir Frauen im Stadtteil« veranstaltet. Das Café ist ein Ort der Begegnung sowohl zwischen Migrantinnen und Deutschen als auch unter Migrantinnen selbst. Für einen Abend im Monat wird der multifunktionale Caféraum zu einem Safe Space, einem Frauenraum für Migrantinnen. Es wird zusammen gegessen, gesprochen, Filme geguckt, manchmal sogar getanzt. Wie verhält sich nun Migration zum Konzept Frauenraum? Wie wird so ein Raum konstruiert und was bedeutet er für Migrantinnen? Die Herstellung von Raum ist ein Prozess, erzeugt unter anderem durch Wahrnehmung, Bewertung und Erleben, so Raumsoziologin Martina Löw. Die Veranstalterin von Wir Frauen im Stadtteil, Ina Ruschinski, versteht den von ihr und den anderen Teilnehmerinnen geschaffenen Raum als einen Ort für Kommunikation und sozialen Austausch unter möglichst verschiedenen Frauen.
Das Ziel war einfach, einen Abend zu schaffen, wo ich mit möglichst vielen Frauen, also vielfältigen Frauen, sitze. Wir haben Spaß, wir haben Austausch, wir haben einen Raum geschaffen und ich bringe dann immer so ein bisschen Themen ein.
Einrichten, bauen oder positionieren sind nach Martina Löw weitere Teile des räumlichen Konstitutionsprozesses. Das Stadtteilcafé ist multifunktional und wird zu mehreren Anlässen besucht und genutzt. Universell bleibt dabei der Anspruch auf Internationalität und Vielfalt, was sich bereits beim Betreten beobachten lässt. Direkt an der Cafétür befindet sich eine große Weltkarte, die sich als Motiv auch innerhalb des Raumes finden lässt. An der zweiten Karte hat man mithilfe der bunten Pins die Heimatländer der BesucherInnen und MitarbeiterInnen markiert. An der Werbetafel an der Cafétür sind Anzeigen mit den Abbildungen von Menschen mit unterschiedlichen Hautfarben, verschiedene Religionssymbole und Guten Tag in einigen Sprachen zu sehen. Sonst ist es ein ganz normales Café. Runde Tische, Stühle, eine Theke und aktuelle Zeitung. Was muss hier geschehen, damit ein Frauenraum zustande kommt? Außerdem kann das Abdunkeln des Raums zu einem höheren Wohlbefinden der Frauen führen. Ina Ruschinski beschreibt, welche Veränderungen sie manchmal noch im Raum vornimmt.
Ich verändere den Raum dahingehend, dass ich erstmal eine große Tischreihe zusammenstelle, weil ich möchte alle vis-à-vis haben. Also ich möchte, dass jede sehen kann, dass sich niemand irgendwie absondert, sondern dass es wirklich bedeutet, wir sind zusammen. Also es ist immer eine Tafel für mich da, in der wir rundum sitzen und uns anschauen können. Das ist mir wichtig. Manchmal verdunkel ich den Raum, also verdunkeln ist das falsche Wort, also ich ziehe Vorhänge zu, weil ich manchmal die Blicke von außen nicht haben möchte. Es liegt auch einfach daran, weil auch einige arabische Frauen dann ihr Kopftuch abnehmen, wenn sie wissen, sie werden nicht gesehen. Also dadurch ist auch schon mal wichtig, dass dieses ganze Haus am Abend auch wirklich für uns ist. Mhm. Hier spukt kein anderer Mensch, also vor allem kein anderer Mann rum oder kein Mann rum. Und das gewährleistet eben Freiraum und Schutzraum zugleich.
In Bezug auf Migration geht es also bei einem Frauenraum nicht nur um eine intime, vertraute Atmosphäre, sondern auch um die Sicherheit der Teilnehmerinnen im weiteren Sinne. Sicherheit oder Geborgenheit sind aber nicht die einzigen Eigenschaften, die den Frauenraum für Migrantinnen ausmachen. So scheinen sie für eine Teilnehmerin, eine 32-jährige Iranerin, nicht das Thema zu sein. Der Raum wird vor allem als ein Begegnungs- und Lehrraum wahrgenommen, um neue Menschen kennenzulernen und um Deutsch zu lernen. Unsichtbarkeit und Schutz sind aber auch für Ina nicht immer die einzigen Schwerpunkte.
Eben in der dunklen Jahreszeit ziehe ich dann die Vorhänge zu, damit wir nicht gesehen werden, weil ich das irgendwie schöner finde. Ich möchte nicht da wie in so einem Aquarium begutachtet werden, während wir da irgendwie ausgelassen, vielleicht auch sensible Themen behandeln, die emotional sind. Ich finde, das ist, gewährt dann auch einen gewissen Schutz, wenn wir eben nicht dann zu sehen, nicht sichtbar sind. Genauso aber wiederum habe ich im Sommer auch das Gegenteil gewählt. Ich bin dann rausgegangen ganz bewusst. Wir haben draußen auf dem Marktplatz unsere Tafel aufgebaut. Wir waren mitten im Herzen quasi von Glorfelde und waren extrem sichtbar. Und das fand ich dann auch wieder toll, weil auch das wollte ich. Ich wollte, dass wir eben als Frauenrunde große da gesehen werden. Frauen, die grillen, Frauen, die sitzen, die ausgelassen sich unterhalten.
Während sich die Treffen der Frauen im Winter also eher in privater Atmosphäre abspielen, präsentieren sie sich im Sommer auch gern offen und für alle sichtbar draußen. Wie könnten nun die Forschungsergebnisse summiert werden? Der internationale Frauenraum ist nicht einfach da. Er wird durch ein durchdachtes Wechselspiel von Einrichtungen, Beleuchtung und menschlichen Handlungen geschaffen. So einem Raum wird ein besonderer Sinn zugesprochen, den Frauen, die der Diskriminierung nicht nur durch Sexismus ausgesetzt werden, sondern auch durch Rassismus und einer Stereotypisierung als Ausländerin, soll der Raum Schutz und Geborgenheit bieten. Es werden in so einem Raum Kontakte geknüpft und gepflegt, Kulturen und Sprachen kennengelernt. Er soll dabei aber nicht nur verstecken können, er soll auch sichtbar machen und dadurch befreien. Der internationale Frauenraum wird also manchmal auch bis nach draußen ausgedehnt, um frei von männlichem Dominanzverhalten sichtbar zu werden.
Und denen auch zu zeigen, so, das ist jetzt hier unser Raum und den nehmen wir uns jetzt.
Wie migrantische Frauen ein Stadtteilcafé für sich gestalten, das zeigte uns Tanja Serdjukova. Sich Raum nehmen, Raum einnehmen, beanspruchen, gestalten. Auch in Tanjas Beitrag wird deutlich, dass Räume nie einfach da sind, sondern in dem Zusammenspiel von Elementen wie Einrichtung, Atmosphäre und Menschen entstehen. Auch in der nächsten Folge spielt die Einrichtung eine wichtige Rolle. Wir sehen uns den Gemeinschaftsraum eines Wohnprojekts genauer an. Am Ende geht es nochmal auf und ab, denn wir fahren Fahrstuhl und das mehrmals. Mit dabei die spannende Frage, wie der Fahrstuhl durch Teilnahme als Raum konstituiert wird. Bis dahin viel Spaß in diversen Räumlichkeiten wünscht Salome Heim.